Wenn du sagst, mein Job als Entwickler zum Beispiel ist, ich produziere Code und das ist mein einziger Job, dann wird dieser Job wegfallen. Wenn die Definition eines Entwicklers ist, dass ich Features zum Leben bringe oder baue, dann wird diese Rolle nicht wegfallen. Ja, ich glaube, das ist auch, ich glaube, dass sich sehr viel in dem Bild der Rollen verschiebt.
Hallo, ihr lieben Digitalos da draußen. Herzlich willkommen bei den Digital Product Talks. Viele Unternehmen stehen gerade an einem Wendepunkt. AI verändert nicht nur Tools, sondern ganze Arbeitsweisen in der Produktentwicklung. So Rollen wie QA, PO, Development, Design verschieben sich und damit auch Skills, Verantwortlichkeiten und Organisationsmodelle. Heute spreche ich alleine, weil mein Co-Host Daniel leider krank ist, mit Bernd Wolf. Er ist Field CTO bei dem Startup Wonderful AI. Wonderful AI hat gerade 150 Millionen Dollar bei einer 2 Milliarden Bewertung aufgenommen. Wir haben es also mit einem Unicorn zu tun. Und wir sprechen über die Transformation der digitalen Produktentwicklung durch AI und darüber, was das konkret für Rollen, Teams und Organisationen bedeutet. Wir schauen auch ein bisschen in die Zukunft und sind da sehr, sehr guter Dinge. Also es lohnt sich reinzuhören. Viel Spaß, los geht's. Hallo Bernd, schön, dass du da bist. Bevor wir loslegen oder zum Start gleich am Anfang, stell dich doch bitte einmal unseren Zuhörenden vor, wo du herkommst, dein Background in IT und Produkttransformation und was du Spannendes heute machst bei einem Startup namens Wonderful.
Hi Felix, danke fürs Dasein, danke für die Einladung. Freue mich total, heute mit dir da ein bisschen drüber zu plaudern, wo es denn hingeht und was denn so alles los ist. Ich habe angefangen mit 11 zu entwickeln, das ist schon ein paar Wochen her. Da kannst du dir einen kleinen Bernd vorstellen, der nicht nur mit Pascal und Basic sich herumgeschlagen hat, sondern auch ab und zu mal unterm Schreibtisch gesessen ist an dem Ding, der damals ein Riesentower war, selber herumgeschraubt hat, irgendwelche Jumper umsetzen musste und teilweise auch mit dem Lötkolben auf das Ding losgegangen ist, um irgendwie noch ein paar Herz, damals waren sie noch Herz, rauszuholen. Und damit hat meine totale Liebe zur Technologie angefangen. Und die hat nicht aufgehört. Und ich habe über meine Karriere, ich habe recht früh mit 16 angefangen zu arbeiten, habe meine ganze Ausbildung von meiner Höhere am Abend nebenbei gemacht, auch ein Wirtschaftsinformatikstudium gemacht und habe so, wie es zu der Zeit, glaube ich, recht verbreitet war, dann so mit Anfang 20 bin ich ins Consulting gegangen, ins Technologie-Consulting rund um SAP damals und habe dort gefühlte hunderttausende Kilometer hinter mich gebracht von vielen, vielen, vielen großen erfolgreiche Unternehmen helfen dürfen, supporten dürfen, mit ihnen Projekte machen dürfen, Erfolge dort mit einbringen dürfen. Habe das, sage ich mal, rund 10 Jahre gemacht und bin dann irgendwann zum Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, es wird eigentlich immer spannender für mich, nicht immer auf der Sideline zu stehen, zu beraten oder vielleicht dann die Umsetzung zu machen, sondern selber die Steuerung komplett zu übernehmen. Und das war der Moment, wo ich dann, und das war in der Medienbranche in der Schweiz, die Chance bekommen habe und auch die Chance genutzt habe, auf die andere Seite zu wechseln und bin dann dort in Positionen gegangen, wo es auch darum gegangen ist, IT-Strategie zu definieren und diese umzusetzen. Das heißt wirklich von vorne bis hinten praktisch das Ganze auch zu leben. Habe dort spannende Jahre in der TX-Gruppe am Anfang und dann bei der Ringier verbracht, durfte auch in übergreifenden Projekten in der ganzen Medienbranche in der Schweiz tätig sein. Eins der Projekte, die ich gemacht habe, war zum Beispiel die erste Paywall in der Schweiz mit einführen. Das war vor 12 Jahren ungefähr. Dann haben wir sehr stark bei Ringier die letzten 3-4 Jahre, und das ist ja, glaube ich, der Umbruch, nachdem GPT oder ChatGPT in dem Fall uns allen gezeigt hat, wie gut das dann wirklich beim User ankommt, so direkt das ankommt, auch sehr stark das Thema GenAI und AI im Medienbereich übernommen und habe praktisch die letzten 3-4 Jahre dort alles rauf und runter gemacht, von Automatisierungscases, Content Creation Cases, Transformationscases, Organisationstransformation mit der neuen Technologie und bin dann vor einigen Monaten auf Wonderful getroffen, Wonderful AI. Du hast das schon ganz kurz vorher erwähnt, ein Startup im AI-Bereich. Und in dem Moment, wo du da die Tür aufmachst und reingehst, reist du 5 Jahre in die Zukunft. Unwahrscheinlichst, was du dort erlebst und siehst innerhalb von ein paar Tagen, und um es vielleicht auch mal ausführlich oder anschaulich zu machen. Ich bin dort gesessen mit meinem damals glaubenden, unter Anführungszeichen, Top-High-End-Setup mit einer Entwicklungsumgebung voll AI gestützt, die neben mir codet, und unser Chief Architect ist an mir vorbeigegangen und hat gemeint, na, machst du das Oldschool heute, oder? Und das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, hier bin ich richtig. Ja, die Anzahl an unglaublich talentierten, großartigen Personen in Kombination mit dem, dass wir einfach 5 Jahre gefühlt weiter sind als alles, was ich draußen erlebt habe. Und das jetzt, die Chance zu bekommen, wieder in den Markt zurückzubringen, damit Unternehmen zu helfen, Organisationen zu transformieren, Erfolge zu machen, Unternehmen fit für, nicht für die Zukunft, sondern für jetzt auch zu machen. Weil wir unterschätzen das, glaube ich, sehr stark, was jetzt bedeutet. Viele reden davon, oh, sollten wir vielleicht mal Copilot einsetzen oder könnte sich was verändern. Das ist schon Vergangenheit. Ja? Wonderful hat vor 4 Monaten aufgehört, selber Code zu schreiben. Nur als Beispiel. Und das funktioniert, das ist real. Die Geschwindigkeit, die Teamzusammensetzungen, was das bedeutet für auch die Organisation, ist immens. Aber es ist nicht erschreckend, sondern es ist genial. Es ist einfach, es ist wie du driftest wirklich in eine neue, in ein neues Zeitalter ein und siehst dich um und sagst, oh mein Gott, ja, ich kann so viel geniale Sachen für mein Unternehmen machen. Let's do it. Ja.
Also ich bin ja selber in der Situation als Geschäftsführer von einem Dienstleister im B2B, wo wir in Managementrunden zusammensitzen und sagen, so, jetzt haben wir hier den Salat mit AI, was machen wir denn jetzt damit? Ja, die Frage Buy or Build, also was bauen wir selber, was kaufen wir ein? Vielleicht magst du uns einmal nochmal kurz abholen, Wonderful, was ist euer tatsächliches Angebot? Ihr helft ja Unternehmen, AI fit zu sein. Wie macht ihr das genau?
Ja, wir haben selbst eine Agentic Agent-Plattform gebaut und mit der haben wir die Möglichkeit, ganz stark von Callcenters bis Backoffice bis alle anderen möglichen Agents, ein paar Beispiele, sei das jetzt von einem einfachen Rechnungseingang bis zu einer kompletten Terminkoordination im Unternehmen, bis zu Compliance- oder Procurement-Prozessen, bis irgendwelche Logistikprozessen teilweise voll zu automatisieren, zu unterstützen. Das auch noch Multichannel, das heißt, egal ob du mit ihm reden magst, intern oder als Kunde, egal ob du mit ihm schreiben magst oder ob du ihn durch alle möglichen anderen Trigger aktivieren möchtest, den Agent, ist das möglich. Und der große Mindset-Unterschied ist, das sind keine deterministischen Abläufe, die sich abspielen, sondern es sind wirklich Agenten, die über Skills und die Möglichkeit der Tools haben, selbstständig aufgrund der Gegebenheiten Aktionen durchzuführen. Und damit nicht nur, so ist es mit einem ChatGPT, hast du redest mit ihm, er gibt eine nette Antwort, aber machen musst du selber, sondern das machen musst du selber fällt auch weg. Das heißt, du kannst wirklich End-to-End Sachen vollautomatisieren in einer Qualität, die ich bis dato noch nicht erlebt habe. Ein weiteres Merkmal von unserer Wonderful Plattform ist auch, dass wir die Möglichkeit anbieten, dass Agenten selber Agenten bauen, weil wir gesehen haben, dass das zu besseren Ergebnissen führt. Weiters, um so etwas auf einem Enterprise-Level auszurollen, hast du ganz viele andere Themen noch, die wir auch alle mit abdecken in der Plattform, wie Governance, Security, Auditierbarkeit, Konnektoren zu anderen Umsystemen, Fehlermanagement und Fehlerhandling, das bei uns sogar ein Self-Healing drinnen hat. Und natürlich brauchst du auch, und das bieten wir auch mit, eine gewisse Analytics-Suite mit, um das Ganze auf Produktion zu steuern und zu managen zu können. Das Ziel von dem Ganzen ist, dass unsere Kunden von Tag 1 voll loslegen können und sich nicht zusätzliche Systeme oder zusätzliche Themen rund um das aufmachen müssen. Aber lass uns vielleicht noch ganz kurz drüber reden, was heißt denn loslegen? Weil wir wissen, dass in den meisten KI-Projekten am Ende nicht die Technologie das Problem ist, sondern das Delivery, sprich die Umsetzung und das Ganze auf die Straße zu bringen. Und auch da liefern wir was. Wir liefern nämlich unsere Projektleiter mit, die Erfahrungen in solchen Projekten haben. Wir liefern unsere Forward Deployed Engineers, die irrsinnig viele Integrationen schon gemacht haben zu dem Thema, die natürlich irrsinnig viel unsere Agenten schon gebaut haben, die unsere Plattform links und rechts auswendig kennen, um beim Kunden, mit den Kunden, für den Kunden den ersten Schritt zu dieses Heavy Lifting zu machen. Mit dem Ziel dort, Agenten auf Produktion zu bringen, nicht innerhalb von Monaten oder Jahren, sondern wirklich in Wochen. In Wochen auf der Produktion Agenten laufig zu haben, die Ergebnisse bringen.
Jetzt würde mich deine Sicht darauf interessieren, Buy or Build. Ja, also was kaufe ich mir ein und was baue ich selber? Wo ziehe ich da strategisch auch die Grenze? Weil ich habe ja, dann auch einen Login-Effekt, ja, wenn ich jetzt dann mir ein Tool oder einen Anbieter ins Haus hole, dann bin ich, dann hänge ich auch an dem, vielleicht wird der irgendwann mal links überholt, dann bin ich wieder veraltet. Also was, wo muss ich wirklich gucken, dass ich intern Ressourcen darauf abstelle, intern etwas zu entwickeln und zu maintainen versus was kaufe ich ein? Wie würdest du da strategisch wo würdest du die Grenze ziehen? Oder was sind deine Kriterien für diese Entscheidung?
Kriterien ist natürlich auf der einen Seite Fokus und Größe, auch klar. Es hängt doch, man sollte sich die Unternehmen, mit denen man da zusammenarbeitet, natürlich sehr gut anschauen. Du hast vollkommen recht, es kann einem passieren, hier einen Vendor-Login zu generieren, vor allem wenn man einen Vendor hat, der sehr stark sich praktisch mit der Login-Technologie oder mit der Thematik befasst. Bei Wonderful sind wir extrem offen, was Modelle betrifft, sind auch extrem offen, was Deployment-Konzepte betrifft, sei es jetzt, ob wir es als SaaS-Lösung anbieten oder in der eigenen Cloud dort deployen. Ich glaube, das sind wichtige Kriterien. Was machst du selber? Ich glaube, du brauchst ein gutes Verständnis intern. Ob das jetzt ist, dass du das schon hast, ob du gute Leute hast, die das verstehen, was hier passiert, oder ob du zum Beispiel mit uns wächst und wir auch die Chance mitbringen, dieses Wissen und dieses Verständnis auch mit in die Organisation reinbringen zu können. Das sind sicher Kriterien, die wichtig sind. Ich glaube, ehrlich zu sagen, dass wenn du nicht wirklich viel Energie konstant, und das bedeutet auch einiges an Geld, hast, zusätzlich auf das Thema zu setzen, ist eine Bildstrategie, wenn sie nicht extrem spezifisch ist, immer schwierig, weil du wirst immer überholt. Ja?
Immer einen mit mehr Ressourcen.
Ja, nicht nur das, sondern die Frage ist, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, das ein physisches Produkt herstellt oder oder Nachrichten macht, also Content generiert oder irgendwelche Services anbietet, ja, die nicht IT sind. Das heißt, in dem Moment, wo ich nicht ein Core-IT-Unternehmen bin und das nicht mein Business ist, bedeutet das für mich, es ist nicht mein Hauptspielplatz, sondern mein Hauptprozess, mein Value Generation passiert nicht damit, dass ich solche Tools baue, sondern damit, dass ich mein Produkt, was auch immer es ist, natürlich verkaufe. Und damit hast du immer das Problem, dass du andere Unternehmen hast, durchaus auch Wonderful, die dich einfach überholen werden, weil das ist unser Leben. Ja, wir machen nichts anderes als diese Plattform und machen nichts anderes, um das besser zu machen. Wir haben 80 Leute im R&D sitzen, die sich nur damit beschäftigen, wie können wir das Ding jetzt besser machen? Welche Modelle sind gerade rausgekommen, die wir optimieren können? Wie können wir was feintunen für spezielle Fälle? Die Möglichkeit wirst du so nicht haben. Ja, und das ist natürlich immer die Problematik, die du da siehst. Das heißt, ich glaube, es macht Sinn, sich einen guten Partner zu suchen, wo auch eine Vertrauensbasis da ist, wo du auch die Chance hast, vielleicht einmal zu sehen, kommt da wirklich das raus, was sie versprechen, weil momentan ist ja die Phase, habe ich das Gefühl, gerade, dass mir mein Bäcker in der Früh nicht erzählt, dass er jetzt ein Agentic AI-Plattform Brot jetzt für mich hier hat. Das heißt, da ist natürlich auch die Problematik, dass die Noise, die momentan im Markt ist, immens hoch ist. Und das ist, glaube ich, wirklich schwierig, auch durchzucutten und zu sagen, okay, wem traue ich nicht? Beste Möglichkeit da ist, glaub Resultaten. Ja. Schau dir an, was woanders schon in der Realität passiert ist, nämlich wirklich in der Realität und nicht wir machen gerade oder hätten oder hier haben wir eine coole PowerPoint-Slide auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch, wie willig sind die Leute, um was einen Piloten mit dir zu machen, um zu zeigen, funktioniert das in deinem Unternehmen auch? Ja? Und welche Kosten sind das? Ist das so ein klassisches, ich komme rein, kein Problem, lass uns einen Piloten machen, aber gib mir mal 1,5 Millionen auf 3 Jahre bitte als Lizenzkosten und übrigens die Standard-Fee sind 5.000 oder 50.000 im Monat und dann machen wir gerne einen Piloten um nichts. Dann muss ich sagen, okay, schwierig, ja. Also ich glaube, das sind natürlich auch die Sachen, auf die man da achten sollte. Also ich bin grundsätzlich, wenn ich mich wieder in meine alte Position zurücksetze, das heißt ein CTO, CPO von einem Großunternehmen, die nicht jetzt IT als Kernprodukt haben, wo IT elementar wichtig ist, aber nicht als Kernprodukt haben, dann war immer die Einstellung, alles, was es draußen gibt, versuche mal eher zu kaufen, vorausgesetzt du kriegst es für deinen Anwendungsfall und vorausgesetzt es ist natürlich preislich vernünftig, bevor du es selber baust. Weil der klassische Bauzyklus, und da kann man jetzt die Zeit natürlich etwas straffen, je nach Größe und so weiter. Du hast eine Phase 1, wo du was aufbaust. Du hast eine geniale Idee im Unternehmen und denkst dir, keiner draußen hat diese Idee. Gibt es nur zwei Möglichkeiten. Die Idee funktioniert, ist vielleicht A, keine großartige, oder sie funktioniert nur für dich, oder B, du weißt nur nicht gerade, dass schon Leute diese Idee auch hatten. Das sind normalerweise die Fälle. Dann baust du das selber. Das dauert mal, kann mal einen Monat dauern, kann mal ein halbes Jahr oder Jahr dauern, je nach Größe und wie stark das Thema auch ist. Dann hast du das. Du hast einen Rieseninvest reingegeben. Dann brauchst du wahrscheinlich noch einmal die gleiche Zeit. Wenn wir sagen, es hat ein halbes Jahr gedauert, dauert es noch mal ein halbes Jahr, bis dieses Produkt wirklich dort ist, dass du glücklich damit bist und das wirklich sauber verwenden kannst. In der Zeit normalerweise hat der Markt draußen schon aufgeholt. Und was du dann hast, wenn du nicht eine unendlich große Spanne hast im eigenen Unternehmen, kommst du drauf, aus irgendeinem Grund sind die da draußen schneller, weil dein Team ist 20 Personen groß, die da draußen haben 160 Leute. Mhm. Die haben da draußen 30 Kunden schon. Du bist der einzige Kunde, aus irgendeinem Grund kosten sie da durchaus noch halb so viel, weil sie das Scaling einfach haben und sitzt dann da und hast möglicherweise ein paar Millionen invest und musst deinem CFO irgendwie erklären, dass wir das doch vielleicht jetzt schneller abschreiben müssen, als wir es eigentlich gern gehabt hätten. Oder wir verbrennen jetzt nochmal doppelt so viel, wie es eigentlich müsste für die nächsten paar Jahre. Und ich glaube, das ist eine sehr unangenehme Situation. Und aus dem Mindset heraus, und das sehe ich regelmäßig, aus dem Mindset heraus auch mal vorher drüber nachzudenken, wie entwickelt sich das nicht nur, bis ich die erste Version habe, sondern was passiert im Lifecycle? Wie passieren die nächsten, wie glaube ich an die nächsten 3 Jahre daran? Ist dieses Produkt der nächsten 3 Jahre wirklich nur für mich relevant? Oder ist es vielleicht vernünftig, sich umzuschauen oder vielleicht in Partnerschaften reinzugehen und das dort zu holen?
Wenn ich mit Menschen über das Thema AI spreche, dann habe ich das Gefühl, es gibt 3 Lager, eigentlich 2. Also das eine Lager wäre, damit möchte ich mich nicht beschäftigen, aber mit denen kann man dann auch nicht viel diskutieren. Dann gibt es das Lager, das sagt, egal, es immer antwortet ja, aber, ja. ChatGPT ist ja noch nicht so schlau und lobt mich zu viel und wir werden immer noch viele Entwickler brauchen. Das ist das zweite Lager. Und das dritte Lager ist ja swim or sink. Ja. Entweder wir machen jetzt was oder wir gehen unter. Wann war für dich der Moment, wo du gesagt hast, okay, da führt jetzt kein Weg dran mehr vorbei. AI wird die Art, wie wir digitale Produkte bauen, fundamental verändern. Wann war dieser Moment für dich?
Der war damals im November, wie ChatGPT rausgekommen ist. Ich meine, ChatGPT hat als Produkt ein bisschen überrascht, als Kapazität nicht, weil das GPT-3 war ja im Sommer davor schon gelauncht und wir haben auch ein Auge drauf gehabt damals. Aber wie positiv das natürlich dann wirklich in der Umsetzung auch bei den Usern eingeschlagen hat, war klar. Mhm. Das ist vorbei. Ja, also da brauchen wir nicht mehr drüber reden, dass das keine Relevanz hat in dem Moment, wo das so explodiert. Und man muss ja an der Stelle auch leider, also was ist leider oder Gott sei Dank sagen, es ist einfach eine angenehmere Art als Mensch mit sei es jetzt per Voice oder per Schrift, mit sowas zu interagieren, als, und da will ich den Kollegen von Google gar nichts Schlechtes, als mit einer klassischen Google-Suche. Ich vergleiche das auch dann immer so, ist auch viel natürlicher, setzen wir uns zurück in unsere Zeit, wo wir Studierende waren. Jetzt habe ich einen Professor vor mir. Ich gehe zu dem Professor hin und stelle meine konkrete Frage. Er sagt, ich bräuchte jetzt eine Antwort auf das Problem A, B, C. Und er sagt, lieber Bernd, da drüben ist die Bibliothek. Alle Bücher im Bau kannst du mal anfangen zu lesen. Irgendwo wird vielleicht das drin sein, was dich dazu an dem Thema interessiert. Dann werde ich den Professor wahrscheinlich liebevoll und dankbar anschauen, um mir möglicherweise was anderes zu denken, ja, und wahrscheinlich mäßig glücklich davon stapfen. Ja. Wenn ich allerdings zu dem Professor gehe und mit der ganz konkreten Frage zu ihm gehe und er erklärt mir nachher dort gleich, hey, so und so ist das und hier gibt es 3 verschiedene Sichtweisen oder 3 verschiedene Varianten und wenn du mehr wissen willst, ich habe die Information dort und dort und dort rausbekommen, ich glaube, werde ich sehr glücklich davon gehen. Und das ist ja auch, das müssen wir uns ja auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, wie wollen wir interagieren mit solchen Wissen oder mit solcher Thematik? Und damit war es auch für mich klar, das geht deshalb auch schon so gut und geht auch deshalb nicht mehr zurück, weil das ist für uns eine viel erfolgreichere, natürlichere Art und Weise, mit der Maschine und mit Wissen zu interagieren.
Absolut. Jetzt sind wir hier ja bei den Digital Product Talks, deswegen machen wir mal die Schleife oder landen bei den digitalen Produkten. Was würdest du sagen, wo verändert künstliche Intelligenz die digitale Produktlandschaft am meisten, am heftigsten, am nachhaltigsten, am beängstigendsten?
Ich würde sagen, ich glaube, es sind mehrere Ebenen, wo es verändert. Und natürlich die erste Veränderung, die wir alle spüren, ist klassischerweise die Veränderung des Bedarfs des Users draußen. Ja, das ist das, was uns natürlich, wo wir jetzt alle oder wo einige draußen hinterherlaufen und sagen, oh mein Gott, wir müssen dem User das und das so anbieten oder das und das ist viel effektiver. Das ist ja auch etwas, das uns nicht nur in der externen, also B2C, sondern auch in B2B und natürlich auch in internen Konstellationen immer stärker betrifft. Mitarbeiter werden erwarten, früher oder später, dass sie solche Systeme alle standardmäßig natürlich in der Firma haben. Warum soll ich nicht einfach auch mal mit meinem Bot über meine Urlaubstage, über die Möglichkeit, einem Mitarbeiter einen Bonus geben zu können? Warum muss ich jetzt bitte eine Reiseabrechnung so kompliziert machen und kann nicht einfach mal ein Foto wohin schicken und der Rest passiert von selbst? Ganz strange Sachen, mehr oder weniger, die in ein paar Jahren, wo sich jeder am Kopf greift, sagt, das haben wir händisch gemacht? Ja, glaube ich, das ist das eine natürlich. Ja. Das heißt, das treibt uns in der Produktentwicklung sehr stark in die Richtung, diese Fähigkeiten und Kompetenzen auch zu liefern. Ja. Vor allem deshalb, weil es ein paar große Top-Companies einfach Speerspitze vormachen und da neue Trends setzen und die User natürlich sehr gerne akzeptieren. Das zweite Thema natürlich, glaube ich, ist, wenn wir uns die Kette grundsätzlich anschauen. Das ist in Prozessentwicklung ist es genau das Gleiche oder in viele Prozesse kann man das zerlegen. Ich teile es immer in drei. Das ist so, der erste Teil ist so die Idee, was mache ich, wie koordiniere ich es, was ist der Plan, was ist die Idee. Der zweite Teil ist dann die Umsetzung davon. Ja? Und der dritte Teil ist nachher zu schauen, hat das, was ich umgesetzt habe, auch funktioniert. Das ist auch im klassischen Produktentwicklungszyklus nichts anderes. Und momentan, oder der erste Aspekt, auf den viele springen, ist diese Umsetzung. Das heißt, wie automatisiere ich die Umsetzung? Das ist auch ein logischer erster Schluss. Die Problematik damit natürlich ist, das skaliert natürlich nur sehr bedingt, wenn ich die Qualitätskontrolle oder das hat das auch funktioniert nachher in der Produktentwicklung nicht auch skalieren kann, weil sonst habe ich die Problematik, dass ich möglicherweise 10-mal so viel produziere und hinten nachher wieder 10-mal so viele Leute einstellen muss, die das verifizieren, was ich gemacht habe. Das heißt, das glaube ich, ist ein logischer nächster Schritt oder ein Schritt, den schon viele gemacht haben sollten, und den wir bei Wonderful auch automatisch in der Entwicklung drinnen haben. Das heißt, wir generieren nicht nur die Funktionalität, sondern wir generieren auch das komplette Test-Environment mit der Erstellung von Funktionalität danach, weil du sonst einfach auch in der Kontrolle nicht nachkommst. Und was wir auch sehen werden und wir auch schon machen, ist, dass du vorne in der Generierung dieser Ideen praktisch eine Skalierung reinbekommst. Weil nur wenn du über alle diese drei Stufen praktisch Skalierung reinbekommst, hast du einen Effekt, der Faktor X ist und nicht 0,% Thematik ist. Weil wenn du es klassischerweise so machst, wie es viele jetzt gerade angehen, ich nehme ein Produkt, um Entwicklung zu unterstützen, dann kommst du vielleicht auf plus 20%, plus 30%. Aber wenn du wirklich sagen willst, du willst einen Faktor reinbringen, und ich glaube, das ist das, wo wir alle hin müssen, wenn wir noch nicht dort sind, musst du es anders angehen und musst du die Kette anders aufbrechen. Und der dritte Faktor, der natürlich mitkommt, ist der organisatorische. Ich beschreibe jetzt mal, und also freue mich immer über gutes Feedback dazu, aber mein Gefühl aus der Vergangenheit war, wie haben denn früher Produktdienst ausgeschaut? Du hast einen, ob du es jetzt Product Owner, Product Manager, Projektleiter, einen Ideengeber, nenne ich es jetzt mal neutral, jemand, der sich verantwortlich fühlt für das Produkt oder dieses Features, der eine klare Sichtweise hat, wo es hingehen soll, der auch hoffentlich eine finanzielle Verantwortung und Entscheidungsbefugnis darüber hat. Eine Person davon hat es gegeben. Und diese Person hat im Normalfall, sagen wir mal, zwischen 4, schon extrem wenig, ich würde sagen 6 bis 10 Leute gebraucht in der Umsetzung, um diese Ideen, die er hat, reinzubringen praktisch und umzusetzen. Ja, seien das jetzt, mag das jetzt sein, 3, 4 Backend-Entwickler, 2, 3 Frontend-Entwickler, UX-Person, QA-Person, vielleicht ein Data Scientist, alles, was du in diesen Teams brauchst. Das heißt, das war so die Konstellation und ich kenne keinen Product Manager, der nicht konstant klagt, oh mein Gott, ich hätte 4000 Mal mehr Ideen, als was wir umsetzen können. Jetzt hast du aber die Möglichkeit, das zu bekommen. Das heißt, diese Ratio sehen wir oder existiert bei uns in dem nicht mehr so. Wir haben Ideengeber, und ich bleibe jetzt bei der neutralen Begriff, sei es jetzt ein Product Manager oder ein Ideengeber, braucht mittlerweile nur noch 1-2 Personen teilweise als Unterstützung, um die Umsetzung zu bekommen, um irgendwie das 5- bis 10-fache durchzubringen. Und das bedeutet auf der einen Seite, dass unsere ganzen Teamkonstellationen anders ausschauen müssen und die Organisationen anders ausschauen müssen. Das zweite Schöne dabei ist, und auf das freue ich mich richtig, jetzt werden einmal auch alle Product Manager nochmal richtig gechallenged. Also das war auch eine Ansage von mir damals als CPO. Ich freue mich auf die Situation, dass wir alle gechallenged werden. Haben wir wirklich so viele gute Ideen, die wirklich alle in die Umsetzung kommen? Weil das bedeutet auch gleichzeitig, der Faktor, in dem wir Ideen umsetzen können und gute Ideen haben müssen, die wirklich fruchten, geht um ein Vielfaches hoch. Das heißt, das ist, und lass mich da einen Kreis ein bisschen schließen zu deinen drei Leuten vorher. Ich glaube, es gibt auch drei verschiedene Arten von Unternehmen, die sehr stark in die gleiche Richtung gehen. Es gibt die einen Unternehmen, die sagen, AI wird schon nicht so schlimm werden, machen wir mal nichts. Das sind die, die wir morgen nicht mehr sehen werden.
Ja.
Dann wird die zweite Art der Unternehmen geben, die sehr stark darauf sagen, ja, okay, wir nutzen das zur maximalen Optimierung, was ein logischer erster Schritt ist, aber die dann möglicherweise dort aufhören. Ja, das ist vielleicht mal eine gute Reise für die ersten 1-2 Jahre, wenn es hochkommt. Aber dann wird es die Unternehmen gehen, die verstehen, okay, wir müssen auch den nächsten Schritt machen. Das heißt, wie kann ich mit dieser Produktivität die Skalierung meines Outputs, meines Services, meiner physischen Produkte bringen, um meinen Revenue dementsprechend weiter auch aufzubekommen. Und das sind die, die profitieren werden und die, die gut überleben werden davon. Und das wird eine Herausforderung sein. Das wird nämlich Herausforderung werden, auf der einen Seite bei gewissen Produkten, ich habe jetzt vorhin Bäcker schon erwähnt, ich nehme den Bäcker jetzt einmal, nur weil der Bäcker theoretisch 100-mal mehr Brote pro Tag produzieren kann, werde ich möglicherweise nicht 100 Brote am Tag essen. Das gibt mit vielen physischen Waren so. Das heißt, dieser Bäcker muss sich einfach überlegen, gehe ich nur den Optimierungsweg und habe halt nachher hinten ein Zehntel der Mannschaft, ein Fünftel der Mannschaft sitzen und wachse nicht? Oder muss ich mir alternativ Bereiche, ob das andere physische Güter sind, andere Serviceleistungen suchen, in denen ich die Muskelmasse, die ich hinten habe, wirklich zum Tragen bringen kann? Ja, das heißt, das, glaube ich, ist die große Herausforderung jetzt auf strategischer und auf Top-Level-Ebene. Bitte überlegen wir uns alle, was können wir an Zusatzprodukten, die wir vielleicht immer schon im Kopf hatten, vielleicht auch nicht, oder Zusatzbereiche machen, die die Möglichkeit haben, das zu utilisieren, was wir unten plötzlich an zusätzlicher Energie losbekommen. Weil sonst haben wir eigentlich nur die Möglichkeit zu reduzieren. Und das bedeutet auch, dass wir, wenn man es unterm einen Strich drüber macht, kleiner werden, schrumpfen werden und möglicherweise auch langfristig verschwinden.
Also, wenn ich es richtig verstehe, bedeutet das ja auch, dass wir mehr, ist mal, wenn wir im Digitalen bleiben, mehr digitale Produkte und Services, wahrscheinlich personalisiertere Produkte und Services. Wir können später vielleicht nochmal in Hyperpersonalisierung reingehen. Aber also gehst du davon aus, dass dann auch die User-Needs da sind für all diese, also potenziell entstehen ja unendlich viel mehr Angebote jetzt im Digitalen als bisher, weil es gibt kein Backlog mehr, weil das Backlog wird permanent deployed und ausprobiert und entweder das funktioniert oder das funktioniert nicht. Also wie wird das in Zukunft sein? Gibt es einfach eine höhere Sättigung an digitalen Touchpoints und jeder einzelne User da draußen kann sich sein eigenes Set an Features sozusagen zusammenstellen, um seinen Alltag bestmöglich zu bewältigen? Oder wird es auch einfach eine Schwemme an Angeboten geben, wo die Menschen nachher sagen, hä, das brauche ich doch alles gar nicht. Weil natürlich haben Product Owner viele gute Ideen, aber das ist ja nicht automatisch so, dass die Nutzer die auch brauchen.
Absolut richtig. Also ich glaube, den Schwamm gibt es schon teilweise, wird auch noch stärker werden und der wird sich bereinigen. Möglicherweise entstehen dadurch neue Bedarfe, nämlich der Kuration oder der automatischen Zuweisung von, was sehe ich denn überhaupt noch? Also ob das jetzt im Content-Bereich ist oder auch im Feature-Bereich, ich glaube schon, dass wir massiv überschwemmt werden. Auf der anderen Seite glaube ich sehr wohl, dass die Breite und die Möglichkeit und die Individualität der Features und Funktionen, die wir anbieten sollten und werden, natürlich eine Tiefe bekommt. Wenn wir Sachen viel schneller und viel einfacher herstellen können, heißt das, wir können auch andere Tiefen erreichen. Das heißt, jetzt hast du weiß ich nicht, eine Software, die daherkommt und dir einen Weg ABC aufzwingt, möglicherweise wieder eine Individualisierung, viel mehr Möglichkeiten bieten in Zukunft, um das anzupassen oder wirklich individueller möglich zu machen für spezifische Kunden, für spezifische Use Cases, als es in der Vergangenheit war, weil es wirtschaftlich abbildbar ist. Und das Dritte ist, und ich glaube, da sind wir wirklich gesegnet in der digitalen Produktentwicklung im Verhältnis zur physischen Produktentwicklung. Aus meiner Perspektive haben wir einen Kreislauf, der praktisch fast immer unendlichen Demand mit sich bringt. Möglicherweise mit Verzögerung, und das sehen wir jetzt auch, glaube ich, und das wird vielleicht noch ein paar Jahre dauern. Aber ich nehme mir auch ein Bild oder eine Geschichte, um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen. Nehmen wir an, wir sind im Jahre, weiß ich nicht, 1800 oder 1000 oder 1200 vor ewigen Zeiten und wollten etwas kühl lagern, sprich wir brauchen Eis. Wir sind losgezogen irgendwo in den Berg hinaus, wo es dann möglicherweise einen alten Mann mit langem Bart gegeben hat, einer großen Axt in der Hand, und haben gesagt, wir hätten gerne Eis von dir. Der hat in den Gletscher reingehauen, hat uns ein großes Stück Eis da drunter geschlagen, hat uns das in die Hand gedrückt, wir sind wieder Kilometer runtergezogen, haben das bei uns in den Keller gelegt und haben hoffentlich ein paar Monate einen kühlen Keller damit gehabt und konnten was damit kühlen. Und plötzlich kommt einer um die Ecke und erfindet den Kühlschrank. Das heißt, ich habe plötzlich ein Produkt in meinem Haus, das irgendwie zehnmal so gut ist als das, was ich habe. Ich als User habe viel weniger Ärger, Mühe, sonst was, kein Rauf, Runterschleppen. Aber der alte Mann, der da oben am Berg gesessen ist, sitzt jetzt nicht gemütlich mit seiner Axt da und hat dreimal am Tag ein Stück Eis runterzuschlagen, sondern der hat eine total orge Produktentwicklung, inklusive R&D, Delivery, alles diese Sachen braucht er plötzlich, und er wird nicht alleine oben sein, sondern er wird eine ganze riesen Mannschaft haben, um das zu managen. So. Ich glaube, dass wir nach dem Kühlschrank die nächste Situation haben werden und der Userbedarf an Möglichkeiten einfach drastisch steigen wird. Und das wird die Komplexität erhöhen. Da können wir jetzt gehen, Hyperpersonalisierung hast du schon gesagt zum Beispiel, das ist ja nur der Anfang. Die Personalisierung, das muss man sich ja bewusst machen, die wir jetzt so großartig und toll befinden, ist ja eigentlich so wirklich das erste Kratzen einer Personalisierung. Mhm. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel anders denke, wir haben statische Seiten, wo wir halt möglicherweise das eine oder andere Feature oder den einen oder anderen Content einblenden und sagen, das ist hyperpersonalisiert, weil du was anderes siehst als ich. Das ist ja eigentlich, kann man ja schmunzeln drüber. Ich glaube, dass wir
Personalisierung.
Genau, ja, wir werden sehr bald darüber schmunzeln. Da werden Themen kommen wie, generieren wir doch die Oberflächen eigentlich in Realtime zu dem Zeitpunkt, wo der User es doch gerade braucht, nämlich genau, was er sich gerade wünscht. Ja? Gehen wir auch wieder in Architektur rein. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass wir eigentlich überhaupt keine Frontends und kein Internet, so wie wir es kennen, mehr haben werden, sondern eigentlich alles, um jetzt einen Begriff reinzuwerfen, Richtung Headless geht und das ganze Frontend immer automatisch dynamisch generiert wird, weil der weiß, keine Ahnung, was der Bernd hat, den großen Daumen, der ist gerade auf seinem iPhone und das ist ein größeres oder kleineres iPhone, und außerdem joggt er gerade nebenbei. Das heißt, ich muss ihm die Button einfach um 30% größer machen, weil der trifft nichts während dem Laufen. Und ich weiß jetzt auch, der wird sicher nach dem und dem Thema suchen. Das heißt, das positioniere ich anders. Das heißt, die UI wird einfach radikal anders ausschauen jedes Mal. Was bringt das natürlich allein mit sich an Komplexität der Entwicklung, des Testings, der Auslieferung des Computes? Und das ist ja nur eins der tausend Themen, die da passieren wird. Das heißt, ich glaube, dass wir das Glück haben in der digitalen Produktentwicklung, dass aufgrund dessen, dass wir Sachen angenehmer, besser, natürlicher machen mit der Technologie, die wir haben, auch der Demand an diesen Sachen eigentlich von das wäre cool zu, das ist eigentlich eine Mindestanforderung, die ich habe, sehr schnell wandert und damit natürlich der Aufwand, den wir betreiben müssen, dahinter drastisch steigen wird. Ob das jetzt ist auch ein, ich muss jetzt einen neuen Kanal wie ChatGPT oder Perplexity oder Anthropic oder ja, name it, befüttern als Kanal, so wie du irgendwann einmal plötzlich angefangen hast, Native Apps zu entwickeln. Allein das ist schon mal ein Mehraufwand. Das heißt, ich glaube, da haben wir zwei Sachen. Auf der einen Seite, ja, wir werden tiefer gehen können. Ja, es wird viel mehr geben. Und drittens, es wird einfach die Komplexität von normalen Produkten drastisch nach oben gehen.
Und um das zu managen, brauchst du natürlich ordentliche Designsysteme. Und was ich auch spannend finde, ist, wenn jetzt alles hyperpersonalisiert und, wie du sagst, headless wird, und Es gibt nur noch meine Felix-Experience eigentlich für mich in den digitalen Touchpoints. Wo finden dann noch die Marken statt? Da will ich heute gar nicht in die Tiefe gehen, aber darüber habe ich vorgestern einen Vortrag gehalten. Weil natürlich soll sich, wenn ich jetzt, wenn ich mir die Starbucks-App aufmache und in Shanghai in den Starbucks reinlaufe und weil ich die App habe, wissen die schon, da kommt der Felix und die begrüßen mich mit Namen. Also ich finde, spannend wird nachher in Echtzeit dieses Behavioral Orchestration, um mal ein Buzzword reinzuwerfen, ja, das Interface ist in Echtzeit und eben nicht nur das UI, auch die ganze UX sich anpasst auf mein Trait und State, also wie bin ich grundlegend veranlagt als Person, darauf ausgerichtet zu sein, aber auch in welchem Stadium befinde ich mich gerade, bin ich gerade traurig, bin ich gerade aufgeregt und das darauf in Echtzeit zu reagieren, finde ich total spannend und gleichzeitig nicht trotzdem noch die Marke im Hintergrund mit zu kommunizieren. Ich glaube, das wird die spannende Aufgabe in Zukunft und wer das knackt, der schafft es wirklich, langfristige Beziehungen zu schaffen zwischen sich als Unternehmen über den digitalen Touchpoint mit den Usern. Aber das ist natürlich eine Komplexität, die eigentlich unvorstellbar ist, das, wie du sagst, in Echtzeit auszuspielen, predictive unterwegs zu sein und zu sagen, guck mal, ich glaube, die Sonne geht langsam unter. Der Felix braucht jetzt seine Wind-Down-Routine. Ich passe mal die Playlist an. Ich mache das Licht im Wohnzimmer, dimme ich langsam runter und alle Screens aus und erinnere ihn, dass er seine Blue-Blocker-Brille aufziehen soll. Also das wird schon, finde ich, spannend. Und ich habe gerade drüber nachgedacht mit dem Kühlschrank-Beispiel. Natürlich nehmen wir das jetzt alles als gegeben an, aber vielleicht, um in dem Bild zu bleiben, brauchst du in Zukunft keinen Kühlschrank mehr, weil in dem Moment, wo ich Nahrung zu mir nehmen will, auf die Makro- und Mikronährstoffe schon abgestimmt, liegt das vielleicht einfach vor meiner Tür oder im Office oder unten an der Isar, wenn ich gerade laufe, wenn ich vom Laufen zurückkomme, liegt das vielleicht da an dem Platz, den ich mir ausgesucht habe. Vielleicht brauche ich keinen Kühlschrank mehr, weil ich immer in Echtzeit sozusagen genau die Nahrungsmittel bekomme, wie auch immer, die ich gerade brauche. Ja, das ist ja also ein Bild jetzt auch für digitale Touchpoints, aber ich glaube, das wird einfach super aufregend und spannend. Ja,
ich glaube auch. Und wenn du ein Kühlschrankhersteller bist, glaube ich, ist es dringend Zeit, dass du darüber nachdenkst, welche Services du dann anbietest, um das trotzdem möglich zu machen.
Ja.
Und wie gesagt, wir haben das Frontend-Beispiel jetzt durchdiskutiert. Das ist aber nicht nur, das ist natürlich das, was sich, glaube ich, jeder am besten vorstellen kann optisch. Aber ich glaube, das ist kein Thema, das nur im Frontend bleiben wird. Das bleibt in der kompletten Architektur. Wie viele Unternehmen haben wir da draußen, die eine perfekte Datenarchitektur haben, weil sie vor 10, 15 Jahren den Wink verstanden haben, Datenharmonisierung und wir brauchen die Daten sauber und das ist wenig. Ja?
Wenig.
Viele haben hochkomplexe Environments. Das heißt, wir werden auch zum Beispiel in der Datenhaltung mit Agentic Automatisierungen sehen müssen, um das sauber zusammenzubekommen und auch möglicherweise automatisch hier andere Möglichkeiten zu bieten. Das Gleiche im Backend. Also da ist es schwieriger, glaube ich, ein physisches Bild zu machen. Aber ich bin überzeugt davon, das wird grundlegend im Prinzip, welche Möglichkeiten wir haben und welche Dynamiken wir haben und welche Ergebnisse wir rausbekommen können aus dem, was wir haben, nochmal verändern.
Ja. Und dann musst du es natürlich auch noch als Unternehmen schaffen, Vertrauen aufzubauen, dass die Nutzer nachher sagen, okay, ich stelle dir auch meine Daten zur Verfügung, um als Deal dann personalisiert bessere Experiences zu bekommen. Ja. Aber dafür muss ich natürlich auch als Marke dieses Vertrauen erstmal aufbauen. Apple schafft es. Meta geht so, ja. Also das ist ja auch nochmal eine Challenge, weil natürlich kannst du im Backend eine gute, sauber aufgestellt sein, aber wenn die Nutzer sagen, nee, ich vertraue dir nicht als Unternehmen, ich gebe dir meine Daten nicht, dann schaffe ich es nicht, herausragende Experiences, sage ich mal, zur Verfügung zu stellen, wo die Nutzer sagen, hey, das war gerade eine Experience, die hat sich wirklich sehr gut angefühlt, das war time well spent. Und das ist auch nochmal, finde ich, ein spannender Aspekt, ja. Dieser Richtung.
Und ich glaube, das Thema wird auch auf natürlich der geopolitischen Situation, die draußen ist, nochmal schärfer werden oder es verschärft sich gerade. Ich glaube auch, und das sehen wir jetzt schon, dass gerade in Europa wir hier anfangen, in eine bisschen andere Richtung oder einen Parallelzweig zu gehen, wie zum Beispiel wir es teilweise in Amerika sehen. Es gibt Features, die bei uns einfach nicht verfügbar sind, weil wir andere Datenschutzbestimmungen haben, weil wir auch eine andere Sichtweise haben auf Datenschutz als zum Beispiel Amerika und China natürlich auch. Ja? Also will jetzt gar nicht Amerika da noch irgendwie eine Richtung stellen. Und das wird natürlich immer stärker werden, aber auch da werden sich wahnsinnig gute Opportunities bieten. Wenn ich mir jetzt ein modernes Telefon anschaue, egal ob es jetzt ein iPhone, Android, was auch immer ist, die Performance-Power, die da drinnen ist und die Modellfähigkeiten, die diese Geräte haben, lässt ja schon sehr stark darauf schließen, dass wir potenziell hier auch teillokale Lösungen haben. Ich meine, Apple hat das ja am Anfang mal vorgestellt. Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen weiter von entfernt von dem, was wir jetzt in der Realität von Apple sehen. Aber das heißt, hier werden sicher hybride Modelle mit wie viel Daten gebe ich wo raus, an wen gebe ich die. Das Thema, halten wir Daten, möchte ich Daten in meinem Unternehmen, in meinem Land, in meiner Region halten, was ist mir davon wichtig und wie wichtig ist das, ist natürlich ein Riesenthema, das man auch adressieren muss. Deswegen ist auch für uns bei Wonderful zentral, dem auch nachzukommen. Ja? Also wenn du nur die Möglichkeit hast, Daten dann in Amerika zu hosten und nicht in einer Private Cloud und das nicht sauber auf dich runterbrechen zu können, dann ist das natürlich auch ein Riesenthema. Ja? Oder kann ein Riesenthema sein. Man muss sich auch immer anschauen, was für Daten sind es und wie ist es an der Stelle. Aber ich glaube, das ist ein Thema natürlich für die Zukunft. Aber ich bin ja ein bisschen aus der Vergangenheit oder meine Erfahrung aus der Vergangenheit sagt einfach da, UX eats data security for breakfast. Das heißt, in dem Moment, wo du höhere Möglichkeiten hast, angenehmere Usability hast und Usage hast, wer von den Leuten, die, und das ist einer der Major Use Cases bei ChatGPT, der ChatGPT als Therapeut verwendet, denkt darüber nach, was würde denn jetzt eigentlich passieren? Und da sage ich gar nichts Negatives irgendjemand, aber was würde passieren, wenn ChatGPT den Besitzer wechselt oder möglicherweise verstaatlicht wird? Wie cool würde ich es dann finden, dass meine ganzen Beziehungsthemen, die ich da diskutiert habe, möglicherweise in andere Hände gerät? Also das sind natürlich schon Themen, glaube ich, die spannend sind, ja.
Das wird dann so ein Facebook-Moment. Ich erinnere mich dran, am Anfang von Facebook hat man sich ja gegenseitig auf die Pinnwand geschrieben und auch ziemlich persönliche Sachen. Und irgendwann haben die Leute, wurden ein paar Sachen umgestellt und dann haben sich die Leute beschwert, wie dreist Facebook sei, das alles quasi öffentlich diese Inhalte darzustellen. Aber es war von Anfang an öffentlich, es war einfach nur im Kopf nicht klar, dass auf der wirklich einer breiten Öffentlichkeit diese ganzen Informationen preisgegeben werden, die da auf diese Pinnwände sich gegenseitig geschrieben wurden. Ja, und also das... Da verstehe ich auch viele Menschen nicht, also ich verstehe den Mehrwert des Ganzen, aber wirklich da das Herz einem amerikanischen Unternehmen auszuschütten und wirklich auch Informationen preiszugeben, die ja tendenziell gegen mich verwendet werden können, ja, wenn es jemand möchte, da wünsche ich mir schon ein bisschen mehr,
Und da eine Kurve noch ein bisschen zu deinem Bild und bei zurückzuschließen. Ich meine, OpenClaw ist ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür. Die Frage, schaue ich drauf, dass ich wirklich einen Enterprise-Grade-Partner da habe, der mir solche Sachen garantiert und wo ich mich auf sowas verlassen kann, dass das funktioniert und das sauber auditiert ist? Oder nehme ich mir mal einen, wo das nicht so klar ist oder wo sich die Datenschutz Geschichten jederzeit ändern können, auch ohne meine Einstimmung, beziehungsweise bastle ich mir selber was Open Source zusammen. Da wird es halt dann auch nochmal trickreich. Ja? Also ich glaube, das ist auch etwas, was zentral bei uns ist. Wir sind Enterprise Grade auch auf dieser Stelle und wir halten das für immens wichtig. Ja?
Absolut. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Rollen in Produktteams und wie die sich verschieben. Du hast ja schon gesagt, früher, sag ich mal, also aktuell noch, hast du ein PO, dann hast du 3-4 Designer, UI, UX-Designer, einen Researcher auf dem Team, 4-5 Devs, je nachdem, wie komplex das Ganze ist, Skala nach oben offen. Welche, zum einen natürlich werden die Teams kleiner, ich habe mehr Output in kürzerer Zeit. Aber jetzt mal auf Aufgaben geschaut. Welche Aufgaben siehst du denn verschwinden und welche entstehen da vielleicht auch neu? wir wollen ja immer in Chancen denken, ja, und was das alles bringt. Natürlich, es werden jetzt sehr, sehr viele Jobs wegfallen. Das war in der Industrialisierung so. Aber es werden natürlich auch neue Dienstleistungen entstehen, Hospitality-Formate, ich weiß es nicht. Ja. Also es wird ja auch wieder Neues dadurch entstehen und kommen da vielleicht auch neue Rollen mit.
Das erste Spannende ist, ich weiß nicht, ob die Definition, dass Jobs wegfallen, das ist immer eine Frage der Job-Definition. Wenn du sagst, mein Job als Entwickler zum Beispiel ist, ich produziere Code und das ist mein einziger Job, dann wird dieser Job wegfallen. Wenn die Definition eines Entwicklers ist, dass ich Features zum Leben bringe oder baue, dann wird diese Rolle nicht wegfallen. Ja, ich glaube, dass sich sehr viel in dem Bild der Rollen verschiebt. Ja, glaube ich zum Beispiel, dass heutzutage ein Entwickler noch selber Code produzieren sollte? Nein, das glaube ich nicht. Ja, glaube ich, dass man jede Research von der Hand machen sollte? Nein, das glaube ich nicht. Glaube ich, dass man vielleicht darüber nachdenken sollte, sehr stark mal ein Modell oder mal sich ein Environment aufzubauen, wo ich mit verschiedensten Modellen mein Kundensegment abbilden kann und da schon mal vorher unter Anführungszeichen direkt live Sachen mit meinen Kunden verteste und durchsprechen kann, ohne jetzt einen Riesenaufwand machen zu müssen, um da Kundeninterviews zu machen. Ja. Ja, das heißt, ich glaube, sehr stark wird sich da verschieben. Es wird sich ein Stück weg von der Hardcore-Technologie verschieben, also von diesen, sage ich mal, Byte-Schieben. Genauso wie ich habe Assembler noch programmiert. Wer kümmert sich heute um Memory Management in der Entwicklung? Hoffentlich niemand. Ja. Mhm. Und damals war es auch die Leute, die C programmiert haben. Ach, die Leute, die jetzt Java programmieren, haben keine Ahnung, weil die wissen ja nicht einmal, wie das in Memory abgebildet wird. Ja, das wird der nächste Schritt in die Richtung. Wenn man sagt, ja, dann geht man in die Richtung. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es, und das hat gar nicht nur in Produktentwicklung, ich glaube, sondern im ganzen Leben überall wird die neue Fähigkeit, mit AI umgehen zu können und Resultate erzeugen zu können, einfach eine Core-Fähigkeit werden. Das ist so wie, hallo, es hat jemand E-Mail erfunden und es ist nicht nur der Entwickler, der plötzlich eine E-Mail schreiben muss. Nein, auch eine Assistenz, ein Arzt, eine Krankenschwester, eine Kindergärtnerin, alle werden diese Sachen verwenden müssen. Und das bedeutet auch gleichzeitig, und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, dass Business-Leute näher an die Produktleute und näher an die Umsetzungsteams vielleicht sogar fundamental Teil dieser werden können, was natürlich einen irrsinnigen Vorteil an Reibungsverlusten reduziert. Ja, wenn ich die Leute, die das im Kopf haben, wie denn das ausschauen sollte, im Business wirklich in den Teams drin habe, und zwar nicht so, dass sie mit mir drüber reden, weil wir wissen, cross-functional Teams, gute Idee, ja, aber sondern die auch mitbauen, hat das eine ganz andere Dynamik. Ja? Und deswegen glaube ich, dass sich sehr stark verschieben wird.
Müssen die Leute dafür wieder im Büro zusammensitzen?
Müssen dafür die Leute im Büro zusammensitzen? Ich glaube, ich hab den Glauben, dass es bis zu einem gewissen Grad immer gut ist, dass sie das tun. Allerdings ist meine Erfahrung grundsätzlich, dass Remote extrem gut funktioniert, wenn man weiß, wie man es managt und wie man es tut. Also ich habe schon lang vor Covid Remote-Teams gehabt. Da geht es ja auch darum, dass es manchmal extrem wichtig ist, eine Diversifikation zu haben, auch über Kulturen und Länder. Und ich werde nicht jedes Mal alle einfliegen können. Ja, ist natürlich auch eine Frage, ob ich immer die besten Leute oder die ich haben will, immer genau an dem Standort bekomme. Ist natürlich auch diese Thematik, die drinnen ist. Ich glaube nach wie vor sehr stark auf der hybride Setups. Ich glaube sehr stark, dass man wissen muss, was man tut. Wie bringt man die Leute zusammen? Wie boundest du trotzdem mit Leuten? Das heißt, glaube ich, dass 100% remote eine gute Idee ist? Nein. Glaube ich, dass wir alle wieder 5 Tage die Woche im Büro sitzen sollten? Nein. Weil nur im Büro zu sitzen, heißt auch nicht, dass wir was miteinander tun, erstens. Ja. Und es gibt einfach gewisse Sachen, das kann sicher jeder nachvollziehen, wenn ich mich mal irgendwo hinsetzen muss, ein Konzept machen muss oder mal 1-2 Tage möglicherweise Ruhe für irgendwas brauche, weil ich irgendwo tief in die Themen reingehe und jede 30 Minuten die Tür aufgeht oder jede 30 Minuten oder jede 5 Minuten realistischerweise jemand am Schreibtisch steht und sagt, du, ich habe noch eine kurze Frage, wissen wir auch, dass das vernichtend ist. Ja? Das heißt, ich glaube, eine gute Mischform an der Stelle bringt extrem viel. Also ich glaube, auch an Lebensqualität, auch für die Mitarbeiter, wäre 100% und Zeit sehe ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, nach wie vor nicht. Ich glaube auch, dass das nicht verändert. Wie wir teilweise solche Sachen machen, dann bist du halt gemeinsam in einem Call über 4 Stunden und arbeitest so nebeneinander, wenn es mal dafür notwendig ist. Oder man kommt zusammen und dann explizit, dann mieten wir uns möglicherweise auch einen Space, wo wir sagen, okay, da haben wir einen coolen Space, da sind wir alle draußen aus der Thematik, weil was genauso vernichtend ist, immer wieder passiert, du sitzt zusammen im Büro und versuchst das gemeinsam miteinander zu machen und jede 30 Sekunden oder jede 5 oder 10 oder jede Stunde kommt jemand rein und jemand sagt, ja, tut mir leid, ich muss jetzt schnell zum Vorstand drauf in ein Meeting und ich muss dorthin und jetzt muss ich noch da 2 Stunden hin, bringt auch nichts. Ja. Ich glaube, es ist für die Aufgabenstellung, für das jetzige Setup, für die Sache, die jetzt zu tun ist, immer darüber nachdenken, was ist jetzt am sinnvollsten. Und das kann physisch zusammensitzen sein, das kann remote sein. Physisch zusammensitzen heißt aber auch nicht immer im gleichen Büro.
Bleiben wir aber bei der Mitarbeiterperspektive. Welche Fähigkeiten werden denn aus deiner Sicht immer wichtiger und welche Skills verlieren vielleicht ein bisschen an Bedeutung und was bedeutet das auch für die nachfolgenden Generationen? Ja, wir haben ja, ich hatte die Laura Müller auch im Podcast von Henkel, die hat gesagt, eigentlich alle auf Junior-Level müssen Unternehmerinnen werden mit einer Personal Brand, müssten sich eigentlich als Ein-Mann-Unternehmen, Ein-Frau-Unternehmen aufstellen und bloß nicht mehr fachlich irgendwo super tief reingehen, sondern eher generalistisch und immer resilient up-to-date bleiben, was gerade passiert und vielleicht auch eher da gucken, was ist das Bedürfnis am Markt sozusagen, wie ist denn dein Blick da drauf, welche Skills werden in Zukunft von Bedeutung sein?
Also ich glaube,
das braucht es vielleicht nicht mehr.
Ich glaube, das hängt auch ein bisschen vom Bereich ab. Es gibt natürlich einen Trend, aber ich glaube, der liegt auch an anderen Thematiken, dass immer mehr Leute gerne freischaffend sind. Ich war ja auch über 8 Jahre mit meiner eigenen Firma unterwegs. Das ist einfach ein anderes Leben. Und ich glaube, diese Freiheit oder dieser Wunsch der Selbstverwirklichung spielt auch ein bisschen in die Richtung mit. Und dann musst du natürlich solche Sachen machen. Glaube ich, dass es keine Experten mehr braucht? Absolut nicht. Also ich glaube, das ist ein krasses Gegenteil. Das sieht man ja in, wer sind die Leute, die wir momentan am meisten brauchen? Die Hyperexperten im Data Science Bereich und im Data Engineering Bereich spricht ja klar gegen diesen Trend. Glaube ich, dass es für Produktleute, natürlich wird es für Produktleute, wie es auch jetzt ist, ein guter Product Manager, Product Owner, jetzt ist teilweise ein Techie, versteht was vom Business, kann gut mit Leuten reden, versteht den User, ist empathisch, klar, das war immer schon so. Ja? Deswegen ist es auch, glaube ich, nicht immer ganz leicht, diese Leute zu finden, weil das sind sehr viele verschiedene Skills von sehr viel verschiedenen Richtungen. Glaube ich, was können wir ein bisschen verlernen? So alle Skills, die in der Production sehr weit unten sind. Was meine ich damit? Coding zum Beispiel. Oder potenziell auch mit gewissen Ausnahmen natürlich wahrscheinlich, wie drafte ich super ein schönes Mail. Eine Fähigkeit, die beste, schönste PowerPoint-Präsentation zu gestalten, verliert an Bedeutung und wird immer mehr an Bedeutung verlieren, bis sie nicht mehr da ist. Das glaube ich. Das heißt, so dieses unterste Doing-Level wird sich eliminieren, weil wir einfach Sachen haben, die das besser machen, als wir es selber machen. Glaube ich deswegen, dass wir keine Experten brauchen? Nein. Glaube ich, dass jeder Generalist sein muss? Überhaupt nicht. Glaube ich auch, dass das, und ich glaube, das ist ein temporäres Problem. Wenn du jetzt aus einer Uni rauskommst und sogenannter Junior bist, dann hast du ein Problem. Das Problem, was du hast, falsch gelernt hast, für das, was in den nächsten 5 Jahren wichtig ist. Glaube ich, dass die nächsten Juniors, die rauskommen in 5 Jahren, das Problem waren, hoffentlich nicht, weil sich hoffentlich unsere Ausbildungssysteme so angepasst haben, dass sie ihnen nicht weiter das Falsche beibringen. Das ist das Problem der Geschwindigkeit. Das heißt, wenn du jetzt ein Junior bist, hast in kurzer Zeit ein hartes Brot und solltest genau wie jeder andere im Technologiebereich oder jeder andere überhaupt sehr stark darauf setzen, die neuen Skills zu lernen und dich sehr stark dazu zwingen, die alten aufzugeben, weil das ist auch das Thema. Da sind wir wieder beim vorigen Thema. Nein, optimiere nicht dafür, dass du mit einer Code-Assistenz was machst, sondern optimiere dafür, dass eine LLM für dich codet. Ja? Das heißt, geh wirklich den Schritt komplett und nicht so ein bisschen die Zehe ins Wasser halten. Und das glaube ich, werden wir sehen. Das werden wir jetzt sehen mit Junis. Aber ich glaube, dass der Junior in 5 Jahren einfach ein anderes Skillset mitbringt. Und der wird zum Beispiel ein besseres Verständnis von Architektur haben. Der wird aber auch ein tiefen Verständnis nach wie vor haben müssen. Was passiert denn da drinnen wirklich und warum passiert denn da was, um die richtigen Anweisungen geben zu können? Der wird so wie heute jemand vielleicht super Python programmieren kann und Code produzieren kann, wird der einfach super Anweisungen geben können einem LLM, um das Ergebnis zu erzeugen. Das glaube ich, wird das Thema werden. Werden wir sehr lange noch immer Leute haben, die Code lesen können und Code verstehen, auch möglicherweise können müssen? Ja, wird das in der breiten Masse abnehmen, total. So wie mit allen Technologieablösungen, wie viel COBOL-Entwickler da draußen gibt es heute noch im Verhältnis zu denen, die es mal gab. Genauso wird es dort auch sein. Ja?
Ja.
Braucht ihr keinen COBOL-Entwickler mehr? Nein. Ist die Anzahl, die es braucht, sehr gering? Ja.
Ja, ich denke auch, ein befreundeter Unternehmer hat mir gesagt, er hatte acht bis zehn Mann Sales-Team. Jetzt hat er noch einen sehr, sehr guten Senior und einen Werki. Und der Werki ist einfach super fit, hat sich super fit gemacht in der Sache. Ja. Also ich denke auch, es wird halt die Kluft zwischen denen, die sehr, sehr gut sind und die das ein bisschen zu leicht nehmen, wird wahrscheinlich noch mal größer oder die Gefahr, da abgehängt zu werden und dann nochmal aufholen zu können. Ich glaube, das wird gar nicht so einfach. Schauen wir noch zum Schluss.
Ja. Ich glaube, das wird weniger ein Junior-Problem, sondern es wird eher ein Senior-Problem.
Überall.
Ja. Ich glaube, dass umso jünger du bist, umso lockerer gehst du mit solchen Thematiken um. Wenn du jetzt natürlich ein Entwickler bist, der seit 30 Jahren entwickelt und 55, 60 bist, und damit, also es gibt sicher genug gute 55 und dynamische 60-jährige Entwickler, das will ich gar nicht sagen, aber ich glaube, es ist einfach viel schwerer für jemanden, der das jetzt 30 Jahre lang macht, mit 60 dasteht und sagt, okay, ich muss jetzt das, was ich 30 Jahre an Expertise gelernt habe, eigentlich verlernen und muss die gleiche Tiefe auf einem anderen Pfad wiedergewinnen und dadurch, dass ich schon in der Position bin, idealerweise über Nacht, weil sonst habe ich das Problem, dass der Junior, der morgen kommt, in der Realität mehr kann als ich auf dem Zweig. Und das wird natürlich eine Herausforderung.
Ja, vor allem die 30 Jahre verlernen. Ich merke es ja schon bei mir, ja. Meine 15 Jahre in der Agentur, die alten Denkweisen zu verlernen, ist fast schwieriger als die ganzen neuen, also und das nicht auf die ganzen neuen Möglichkeiten anzuwenden, sondern komplett Beginner's Mind, wie man so schön sagt, an die Sachen ranzugehen. Das ist auch eine der großen Herausforderungen, zumindest für mich. Schauen wir zum Schluss noch einmal in die Zukunft. 3 bis 5 Jahre ist fast unvorstellbar, was da alles passieren könnte. Aber wag mal eine gewagte Hypothese, Bernd. Wie sieht die digitale Produktentwicklung in 3 bis 5 Jahren aus?
Ich glaube, viel näher am Business. Noch dynamischer, kleiner. Also die Pots werden kleiner werden. Du wirst viel mehr Pots haben an der Stelle. Möglicherweise wirst du ganz neue Komplexitätsthemen haben, die du behandeln musst. Oder ich bin überzeugt davon, dass die, und die werden auch möglicherweise nicht mehr von Menschen abdeckbar sein. Also ich glaube, dass eine gewisse Komplexität der Dynamik, die wir erzeugen werden, wie könnte denn ein Kundenservice ausschauen für eine App, die für jede Person jede 3 Minuten anders ausschaut? Es wird kein Mensch mehr machen können. Das ist einfach Fakt. Ja. Ja. Solche Thematiken werden sein. Ich glaube, dass wenn wir in 3 bis 5 Jahren sind, glaube ich, dass das Ganze schon wieder richtig fetzig cool wird und es wird allen super gut gehen, glaube ich, an der Stelle. Ich glaube, wir werden, weil was wir jetzt sind, wir sind in der Transformation und die geht immens schnell. Und deswegen ist es auch das, deswegen verstehe ich die Unternehmen, dass sie da Sorge haben und deswegen ist es auch wichtig, dass sie was tun. Weil es ist nicht so wie bei der industriellen Revolution, dass man jetzt mal eine Generation Zeit hat. 20 Jahre ist nicht, sondern wir reden von wenigen Jahren, um diese Transformation zu machen, um sich da neu aufzustellen, um dabei zu sein. Wer den Sprung darüber geschafft haben wird, egal ob jetzt Person oder Unternehmen, ich glaube, der wird voll gut dabei sein. Auf dem Weg wird es wahrscheinlich so sein, dass der eine oder andere straucheln wird. Ja.
Aber welche Rolle spielt der Mensch dann noch in dem ganzen Thema?
Das ist natürlich eine total interessante Frage, ist total schwer zu beantworten. Hast ja von links bis rechts wir werden alle am Strand liegen, weil wir überhaupt nichts mehr tun müssen und eine AI geschaffen hat, die nur lieb zu uns ist, bis zu anderen Szenarien, die nicht so positiv ausschauen. Natürlich hast du alles. Ich glaube, dass wir trotzdem wir werden anders arbeiten, wir werden andere Themen bearbeiten, aber wir werden, glaube ich, genauso eine Relevanz haben in vielen Bereichen, als das wir jetzt haben. Ich glaube aber, dass es anders sein wird an der Stelle. Ja? Und ich glaube, dass die Transition dorthin schwierig ist. Also ich sehe dem Ganzen positiv gegenüber. Ich glaube auch, dass das ganz klar etwas ist, das uns vorwärts bringen wird. Wir werden, und das muss man natürlich auch sehen, all neben den Gefahren, die mit sich kommen oder allem mit den negativen Gedankengut, das mitkommt, wir werden unglaublich Positives geschafft haben. Wir werden möglicherweise Technologien geschaffen haben, die Probleme, die wir jetzt einfach nicht lösen können. Klimawandel, Thematik, gewisse Krankheitsthematiken, das Thema, wie dass wir als Menschen natürlich, wenn wir 80, 85 werden, unser Körper nicht mehr wirklich ideal dafür hergerichtet ist, jetzt 150 zu werden. Ja, und dann mehr oder weniger die letzten Jahre immer schwieriger werden, solche Thematiken anzugehen und da dafür zu sorgen, dass das Leben besser wird. Ich glaube, das sind Thematiken, die werden wir nicht lösen können, wenn wir technologisch nicht den Schritt auch machen. Also bin ich fest davon überzeugt. Das heißt, glaube ich, dass wir viel Großartiges machen? Ja, glaube ich, dass es uns super gehen wird. Ich bin überzeugt davon, dass es uns gut gehen wird. Ja. Ich glaube, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ja.
Zum Abschluss noch Quickfire-Fragen, die darfst du schnell beantworten. Was verstehen Unternehmen an AI in Produktteams noch falsch?
Mit punktuellen Veränderungen Großes schaffen. Man muss es groß denken und groß machen und man sich nicht permanent einreden, dass was nicht geht, weil sonst geht es dann wirklich nicht.
Wo siehst du den größten Handlungsdruck gerade bei Unternehmen?
Im Datenbereich, im Automatisierungsbereich und im Top-Management-Bereich darüber nachzudenken, was sind meine neuen Streams, mit denen ich zusätzlich mit der Power, die ich habe, Revenue und Marktpräsenz haben kann.
Ein Skill, den Produktmenschen jetzt unbedingt aufbauen sollten?
Selber die Möglichkeit haben, Produkte mit neuen Technologien zu entwickeln, zumindest zu prototypen. Und zwar vollständig.
Super. Dann habe ich noch eine letzte, das ist keine Quickfire, das ist eher eine philosophische nicht, aber eine gesellschaftliche Frage. Du hast schon gesagt, jetzt werden vielleicht in der Bäckerei demnächst das AI-designte, personalisierte AI-Brot mir von einem humanoiden Roboter gebacken. Du kennst wahrscheinlich diese Grafik, die gerade in unserer Bubble kursiert, dass tatsächlich die Menschen, die sich mit AI beschäftigen und diesen Druck spüren, den wir gerade spüren und die Geschwindigkeit, ein verschwindend geringer Anteil ist der Weltbevölkerung. Was bedeutet es auch, dass das aktuell eigentlich so, also die Aufmerksamkeit, die dieses Thema benötigt, ist ja in einer relativ kleinen Bubble gerade nur vorhanden. Ja. Viele Menschen haben mit AI noch überhaupt keinen Schnittpunkt gehabt. Also wo führt es uns als Gesellschaft hin? Werden da nicht 95% der Menschheit auch irgendwie dann abgehängt, wenn sie da den Anschluss an das Thema verpassen? Oder ist es so, wie du gesagt hast, also ich bin auch auf der utopischen Seite wie du, dass das, also ich bin auch Optimist und hoffe, dass es uns als Menschheit das Thema AI massiv weiterbringt und nicht die ganzen dystopischen Szenarien Wirklichkeit werden. Aber was bedeutet das auch für, ja, was bedeutet das gesellschaftlich, diese ganze Entwicklung, die Geschwindigkeit, der Druck, der da herrscht und die Möglichkeit, dass viele, viele Menschen da einfach komplett außen vor bleiben?
Also ich glaube, das sind mehrere Aspekte drin. Das eine ist, ich glaube, in unserer Geschichte, und man mag mich korrigieren, immer bei technologischen Revolutionen in dieser Dimension war es immer ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz der Menschheit, der verstanden hat und das beeinflusst hat, diese Core-Technologie beherrscht hat und können hat und das verstanden hat. Das braucht auf der einen Seite, und es wird wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, wer von uns draußen versteht jetzt genau, wie man einen Atomreaktor betreibt und baut? Ich glaube, es ist nach wie vor ein ganz Prozent kleiner Teil. Und das ist auch okay so. Die Frage an der Stelle ist, und das glaube ich sehr stark, wir werden mit den positiven Auswirkungen, mit den Fähigkeiten immer mehr in die Breite gehen, weil es normal werden wird. Wir werden damit lernen. Das heißt, auf der einen Seite ist es wie bei allen großen und komplexen Technologien nicht notwendig, dass jeder Mensch genau versteht, wie trainiere ich jetzt einen Transformer oder wie funktioniert die technischste Technologie und wie feintune ich jetzt ein Modell. Ich glaube, das ist nicht notwendig. Ich glaube, dass es an der Stelle wie gesagt, ein Bottom-up-Movement geben wird. Die Leute werden sich damit beschäftigen, müssen sich damit beschäftigen. So wie ein E-Mail rausgekommen ist. Wer versteht heutzutage, wie genau ein E-Mail gesendet wird über die HTTP-Protokolle und so weiter? Glaube ich, ist auch eine geringe Anzahl. Trotzdem können wahnsinnig viele damit umgehen. Und deswegen glaube ich an dieses Abhängen nicht. Ich glaube, Abhängen funktioniert nur dann, wenn man bewusst nicht mitgeht. Ja, und das ist natürlich die Gefahr. Ja, wie viele Leute stellen sich jetzt per Du dagegen und sagen, okay, ich verwende diese Tools nicht? Ich glaube, das ist keine sinnvolle Haltung. Ja, generell nie gegenüber Fortschritt. Daher glaube ich das nicht. Es gibt andere gesellschaftliche Situationen, die im Sozialbereich, die man natürlich beobachten muss, die da, glaube ich, ich meine, das hat das Social Media, glaube ich, gelehrt, dass es Nebeneffekte oder Side-Effekte gibt, die man sehr gut beachten muss. Das ist es auch dort. Wie funktioniert das Zwischenmenschliche, wenn ich potenziell um mich ein Environment schaffen kann, wo ich Ansprache bekomme, genauso wie ich es gerne hätte? Wie menschentauglich bin ich dann selber noch? Ja? Das sind eher Themen, glaube ich, auf die wir schauen müssen und die wichtig sind. Dass wir da gewisse Leute nicht den kompletten Realitätsboden verlieren, nur weil ChatGPT ihnen jeden Tag in der Früh erzählt, dass sie der beste Mensch der Welt sind und keine Kritik ausübt. Also ich glaube, das sind Themen, die natürlich wichtiger sind. Ansonsten glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das, ich glaube, dass es wieder eine Technologieverbreitung werden, wie viele auch. Die Geschwindigkeit ist höher. Und da sind wir natürlich in der Bubble, muss ich auch gestehen, klar, ich bin jemand, der liebt Technologie, der beschäftigt sich mit Technologie. Für mich ist das kein Zwang, sondern oh yeah, let's go. Ja. Mhm. Thematik für viele wird schwieriger werden, aber ich glaube, dass der Zugang, die Verwendbarkeit und der Skill der Verwendung, die man haben muss, immer einfacher wird, wenn man sich jetzt schon anschaut, wie man am Anfang prompten hat müssen, um was Vernünftiges rauszubekommen und wie man jetzt promptet, sind einfach zwei Welten. Ja. Und welche Ergebnisse man erzielen kann. Und ich glaube, das wird in die Richtung weitergehen. Deswegen glaube ich, dass es ein gesellschaftliches Abhängen sehe ich nicht als die größte Herausforderung.
Gut, bin ich dabei. Das sind auch gute Schlussworte. Es wird uns allen das Leben etwas besser und schöner machen. So wird es hoffentlich sein. Ich glaube, wir machen einfach in einem Jahr nochmal eine Folge und gucken dann, was alles passiert ist. Es geht alles so schnell. Du bist sowieso Speaker bei uns auf dem DDX Pre-Event am 8. Mai. Darauf freue ich mich. Dazu noch ein paar mehr Infos gleich im Outro. Bernd, tausend Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, sehr inspirierend. Und ich freue mich dann noch mehr von dir zu hören am 8. Mai bei uns in München.
Super, danke für die Einladung. War auch super schön, mit dir zu plaudern.
Wenn du Bernd live erleben möchtest, dann kannst du das und zwar am 8. Mai 2026 in München bei uns, bei Kobi im Büro, denn wir hosten das DDX Pre-Event. Es gibt noch weitere andere spannende Speaker wie Laura Müller, die auch schon hier im Podcast zu Gast war. Mehr Informationen dazu unter ddxconference.com/ddx-munich-kobi oder einfach auf den Link in den Shownotes klicken. Wir freuen uns, wenn du dabei bist.